Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Gestern am 13. März gab es in Berlin im Rechtsausschuss des Bundestages eine Anhörung über den besseren Schutz von Flugreisen bei Airline-Insolvenzen. Und mit am Start als Sachverständiger war Professor Hanjo Vogel von der Kanzlei Beiten-Burkhardt, den einige schon kennen, weil ich schon ein paar Episoden mit ihm aufgezeichnet habe, damals zur Pauschalreiserichtlinie oder auch zur Datenschutzgrundverordnung. Wir haben uns direkt getroffen nach der Anhörung in einem Restaurant in Kreuzberg, haben uns ausgetauscht über den Tag und steigen direkt ein mit der Frage, wie würde sich denn eine solche Regelung in den Reisebüros darstellen?
Also ich glaube, die Reisebüros werden es allenfalls positiv spüren, weil schon eine gewisse Sorge im Markt, glaube ich, bei den Kunden vorhanden ist, wenn sie jetzt was buchen für Monate im Voraus in einem Reisebüro, gerade im Nurflugbereich oder im Bereich, wo das Reisebüro zusammenstellt, dass das einen Teil der Sorge wegnimmt. Es wird sicherlich keine zusätzliche Verwaltungsbelastung geben, weil alle denkbaren Lösungen letztlich nur bei der Airline anlanden. Was sind das? Es gibt einmal die Überlegung zu sagen, wir machen eine Versicherung, so wie die Reise.
Insolvenzschutz, so wie beim Insolvenzschutz, den es bei jedem Reiseveranstalter der Pflicht ist seit vielen Jahren.
Ja, genau. Das finde ich persönlich unwahrscheinlich problematisch, weil diese Versicherungen gibt es nicht so wahnsinnig viele und die können natürlich extrem wettbewerbsverzerrend sein. So, das heißt, die Lufthansa hat sowieso schon eine starke Stellung, wobei nach dem, was ich heute in der Anhörung gehört habe, mir fast die Tränen kommen, wie sehr doch die Lufthansa leidet unter diesen ganz, ganz schlimmen Bedingungen mit so großen Kunden, die ihnen die Preise diktieren. Aber ernst, das heißt, eine Versicherung wird der Lufthansa natürlich ein viel, viel billigeres Angebot machen als irgendeiner kleineren Airline. Das heißt, es verzerrt den Wettbewerb noch mehr. Da gibt es die Überlegung zu sagen, okay, lass uns das doch so machen wie bei vielen anderen Sachen. Du bringst was zur Reinigung und du bezahlst typischerweise, wenn du abholst. Außer die Reinigung hat das Geschichte. Gefühl...
Ich bezahle nach der Landung und dann bezahle ich auch nur, wenn ich pünktlich geflogen bin.
Naja, man könnte
problematisch werden.
Aber man könnte ja mal überlegen, ob man denn tatsächlich 6 Monate im Voraus bezahlen muss.
Richtiges Thema, ja. Das frage ich mich schon lange.
Eben. So, und das hat natürlich einen total einfachen Hintergrund, weil warum macht die Airline das? Weil sie ist so in der Lage, ihre Liquidität durch den Kunden finanzieren zu lassen. Das ist natürlich für ein Unternehmen das Schickste, was passiert, wenn meine Kunden mir kostenfrei die Liquidität geben. Weil entweder muss ich die selber haben, Eigenkapital, oder ich muss es bei der Bank bezahlen. Alles blöd.
Nun war das aber ja ewig so. Und trotzdem sind so viele Airlines insolvent gegangen in der letzten Zeit aufgrund von Liquiditätsproblemen.
Naja, das ist schon lange nicht mehr so, weil wenn man zurückdenkt, die erste größere Insolvenz, die wir in Europa gespürt haben, das war Sabena 2001. Und da war es auch so, dass sie natürlich Vorkasse genommen haben. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo diese Vorkasse einfach nicht ausreicht, weil eine Airline zu betreiben ist schwierig, ist teuer, viele Risiken, gar keine Frage. Der Punkt ist nur ganz einfach, wer trägt das Risiko? Und in der jetzigen Situation tragen das Risiko 2 Gruppen. Die Reiseveranstalter, weil wenn ich eine Pauschalreise paketiere und ich habe eine Reise, ein Flugreise, eine Airline da drin, die pleite macht, kostet mich das als Veranstalter ein wahnsinniges Geld. Wenn man sich überlegt, die Tickets, die Germania irgendwo an Reiseveranstalter verkauft hat, die haben ein echtes Problem inzwischen, weil die viel Geld ausgeben müssen. Oder es trägt der Kunde. So, das heißt, ich buche irgendwohin einen Flug, dann habe ich mein Hotel, das ich bezahlen muss, weil ich nicht dahin komme. Mein Fluggeld ist weg, alles blöd. Und dann gibt es halt noch die dritte Überlegung, die ich persönlich eigentlich total clever finde, nämlich zu sagen, lass uns eine Fondslösung machen. Lass uns sagen, jeder Pax, der nach Deutschland reinkommt, der hier landet und der rausgeht, muss 2 Euro bezahlen. Kann ich meinen Flugpreis abbrechen? Wir haben das mit der Ökosteuer gemacht. Wir haben das, kennt jeder, der irgendwo mal im Ausland war. Es gibt diese Airport Improvement Fee, alle möglichen Sachen. Und das Geld packt man zusammen. Die ersten Jahre ist der Fonds klein, logisch, aber es wird anwachsen. Und irgendwann mal in 10 Jahren, bei dem, was wir in Passagieraufkommen haben, haben wir eine vernünftige Summe, um auch eine größere Insolvenz stemmen zu können. Die ABTA in England macht das bei Pauschalreisen so eine Fondslösung. Das heißt, gar nicht eine Versicherung. Und das andere Thema, wie gesagt, bei den Anzahlungen, ich glaube, dass die Airlines Zeta und Mordio schreien werden, wenn man ihnen sagt, du kannst nur 20% bei Buchung nehmen und den Rest 4 Wochen vor Abreise. Die müssen ihre Buchungsprozesse umstellen, die müssen eine Mahnung anstoßen. Die müssen
ja auch riesige Inkasso-Geschichten fahren.
Eben, werden die nicht machen wollen. Es wäre natürlich aus Kundensicht nett, weil ich habe natürlich als Kunde eine viel bessere Chance zu reagieren auf eine schlechte Umbuchung, als wenn ich in der anderen Situation bin und das Geld schon bezahlt habe. Das heißt, in dem Moment, in dem der Kunde auf das Geld auch zurückhält, kann er ganz anders reagieren auf den Hinweis der Airline, sorry, du fliegst doch nicht ab Dortmund, du fliegst ab Münster. Ja, weil jetzt habe ich ja noch was in der Hand.
Besser wäre natürlich, ich zahle erst am Check-in und wenn die dann feststellen, Boarding erst in 3 Stunden, nehme ich einen anderen Flug
oder die Bahn. Ich fahre und ich ziehe aber die Pauschalentschädigung schon mal ab. Weil das so einfach ist und so kundenfreundlich, kann ich mir irgendwie nicht so richtig nicht vorstellen, dass eine Airline das... Nee, glaube ich nicht. Also von daher Vorlösung wahrscheinlich sinnvoll, aber auch da gibt es natürlich große Widerstände, weil heute in der Anhörung der Geschäftsführer des Airline-Verbandes eben nochmal darauf hingewiesen hat, wie tragisch die Situation in Europa ist, dass es eben nur noch 3 große europäische Carrier gibt und die stehen im Wettbewerb mit Emirates, mit Turkish, mit Air China und wie schlimm das doch alles ist, wenn man hier noch weiter regulierend eingreift. Nur immer diese Keule zu schwingen, dann haben wir hier ein Problem. Die meisten Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Das gibt es in ganz vielen Branchen.
Das ist natürlich sicher sehr angenehm für ein großes deutsches Unternehmen, sich gegen den Wettbewerb abzugrenzen und dann noch eine zusätzliche Barriere zu bauen, kann aber nicht unbedingt die Lösung sein.
Und
zumal der Service ja weiter sinkt.
Eben. Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen wirklich ein Totschlagsargument, weil, ich muss schon selber im Wettbewerb bestehen. Ja? Also wir bauen ja auch keine Schutzzäune herum um irgendwelche Internetagenturen, ja, die ja auch ohne weiteres durch einen Player in den USA oder in China ersetzbar wären. Da gibt es jemanden, der spricht Deutsch, die bieten das gleiche Produkt für den halben Preis an. Kann nie sein, so gut ist keiner, aber nehmen wir an, das wäre so. Kannst du ja auch nicht sagen, sorry, ich hätte jetzt gerne mal, die müssen auf mich aufpassen, weil das ist blöd. Ne?
Artenschutz für deutsche Unternehmen ist eine super Sache, aber ist das nicht auch ein bisschen wirtschaftspolitischer Trend, Artenschutz für lokale Unternehmen, für lokale Märkte und so weiter zu etablieren, so Trump-like?
Naja, also, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Also es gibt zum einen dieses Thema KUKA, wodurch das angestoßen wurde. Und da haben wir einfach gesagt, und das glaube ich ist auch wichtig, dass die Schwelle der Beteiligung an einem Unternehmen durch ausländische Investoren sehr, sehr, sehr gering war und in dem Fall von KUKA der deutsche Staat keine gesetzliche Möglichkeit hatte, eine Transaktion zu verhindern. Und manchmal in bestimmten Fällen, die sehr eng umschrieben sind im Gesetz, muss das sicherlich so sein. Das andere Thema ist, dass die Europäische Wettbewerbskommission zum Beispiel bei der Frage Siemens-Alstom sagt, wir gucken uns den Markt in Europa an. Und da wäre ein Zusammenschluss von Siemens und Alstom von den Zugspachten viel zu groß, weil die beiden müssen wir als Konkurrent haben. Wenn ich aber sage, Züge sind, die Herstellung von Zügen ist ein globaler Wettbewerb, dann schmeiße ich Siemens und Alstom zusammen und die sind immer noch klein im Vergleich zu Chinesen und zu anderen, die unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wenn es sich globalisiert, müssen wir auch weiterdenken. Das heißt aber nicht, dass ich sagen kann, du kannst eine schlechte Leistung bringen, du kannst dich von den Kunden finanzieren lassen. Und wir schützen auch noch dein möglicherweise problematisches Geschäftsmodell.
Wie würde sich denn diese ganze Entwicklung dann überhaupt im europäischen Kontext darstellen?
Also das ist die Frage, ob die Europäer mitmachen. Es gibt im Moment scheinbar wenig Neigung, bei anderen europäischen Staaten eine Insolvenzsicherung vorzusehen. Auch aus Angst um die eigene Luftfahrtbranche. Weil natürlich, wenn wir jetzt mal in andere Länder gucken, ich muss nur an Italien denken. Da gibt es halt bestimmte krisenhafte Airlines. Das muss aber gar nicht so sehr der Punkt sein, weil wenn wir anknüpfen an Passagier, der reinkommt oder der rausgeht und nicht mehr an die Airline, ist es ja völlig egal. Und Deutschland ist nun mal der größte Markt in Europa mit den meisten Passagieren, die rein und rauskommen.
Okay, ich frage deshalb, weil natürlich Pauschalreiserichtlinie, das hat ja einen europäischen Antrieb gehabt. Na, könnte das abfärben oder könnte Europa diese Entwicklung sogar bremsen oder hemmen? Oder könnte das dann irgendwann plötzlich wieder vor einem europäischen Gerichtshof stehen und sagen, ja, das ist gar nicht gut, was die Deutschen da machen, wir brauchen da was anderes und dann dauert es nicht mehr 17 Jahre, sondern 35 Jahre, bis also dann irgendwas passiert ist.
Es gibt bestimmte Dinge, die möglicherweise problematisch werden, zum Beispiel zu sagen, eine Pflichtversicherung, weil das ist zum Teil europäisch geregelt, zu sagen, wir regeln die Anzahlung, wir regeln bestimmte Abgaben, das ist völlig in Ordnung. Da wäre auch kein europäisches Projekt. Eine europäische Lösung ist vorzugswürdig, aber ich glaube im Moment nicht, dass wir 28 oder 27, je nachdem, was wir ab April haben werden, Mitgliedstaaten dazu wird bewegen können, sowas zu machen.
Okay, verstanden. Nun ist es ja eigentlich gut, dass auch Verbände mit am Tisch saßen, also Reisebüroverbände, sprich ja. Der Vertrieb. VUSR war mit am Tisch, DRV?
DRV war nicht eingeladen, wobei ich auch persönlich sage, für den DRV wäre das natürlich ein unüberbrückbarer Spagat, weil beim letzten Mal, als ich nachgeguckt habe, war die Lufthansa Mitglied im DRV.
Okay.
Und ich glaube, die Lufthansa sagt, kein Problem. Da sind aber auch viele mittelständische Veranstalter Mitglied im DRV. Und ich glaube schon, dass sie nach Air Berlin und nach Germania echt keinen Bock mehr haben, wegen dem Mist, den Airlines bauen, die Kohle dreimal ausgeben zu müssen.
Das ist ja, ich meine, wir haben BMI, die gegroundet sind oder aufgegeben haben. Ja. Wir haben die Germania in der letzten Zeit. Ich habe so eine Zahl gelesen bei Germania, schau ins Land allein, 70.000 Plätze, die umgebucht werden mussten.
Mit Sicherheit. Ich kenne die Zahl nicht, aber
wirklich nicht. Ich möchte nicht wissen, was in Hannover oder sonst wo noch unterwegs ist.
Ja, und das kann man ja jetzt einfach rechnen. Ja? Also jetzt sind mal 70.000 Paxe, die umgebucht werden müssen. Jetzt sagen wir mal, weil es einfacher zu rechnen ist, der Durchschnittspreis pro Paxe wäre 1.000 Euro. Davon entfallen typischerweise in einer Warmwasserstrecke 50% auf den Fluganteil. 70.000 mal 500, die sind weg. Und 70.000 mal, was es auch immer mich kostet, den Passagier irgendwo hinzukriegen, zahle ich obendrauf. Plus 70.000 Passagiere, von denen vielleicht 20.000 Minderungsanspruch haben, weil die Flugzeiten sich ändern, weil der Abflughafen sich ändert. Also ist das ein richtig hoher Betrag, den ein Veranstalter wie Schauinsland bezahlen muss.
Den würde dann, der würde dann aus diesem Fonds oder aus einem Versicherungstopf refinanziert
werden. Genau, das müsste letztlich mit einem Fonds abgestimmt werden, dass es eben keine Doppelsicherung gibt und dass der Veranstalter dann in dem Fall auf den Fonds für diese Passagiere zugreifen kann in entsprechender Höhe des Flugpreises.
Wie wäre es dann eigentlich mit privat gebuchten Tickets, also Individualtickets?
Müsste genauso laufen.
Die würden das ist dann ja auch die wieder Idee. So eine Art Insolvenz.
Genau, jeder Passagier 2 Euro beim Rein, beim Raus, egal was, egal wie gebucht, jeder Pax, der Deutschland verlässt und der nach Deutschland reinkommt, 2 Euro. Dann haben wir das Thema relativ fix, glaube ich, erledigt. Und das ist nicht prohibitiv teuer. Ja, 4 Euro mehr ist, man nicht ist ein und Kaffee.
Wahrscheinlich auch besser als eine Insolvenzversicherung im klassischen Sinne. Die ja zum Beispiel, wenn ich mich erinnere an den Berliner Veranstalter, wo die Insolvenzversicherung dazu geführt hat, dass der Veranstalter insolvent gegangen ist. Eben. Wenn ich das recht erinnere.
Richtig.
Na, die haben die Prämie so hochgesetzt.
Die haben die Prämie so hochgesetzt und haben private Sicherheiten in einem hohen Maß verlangt, die man nicht unbedingt geben kann oder möchte. Und das ist ja das, was ich sagte. Bei einer Versicherung haben wir das Problem, dass die Versicherung letztlich ein Brandbeschleuniger ist zur weiteren Konzentration.
Absolut.
Na, weil die Lufthansa, die kann man gut versichern. Das ist easy. Auch wenn wir heute in der Anhörung gehört haben, dass die Versicherungsprämie für die Lufthansa pro Jahr wohl so 350 Millionen Euro betragen würde. Ich halte diese Zahl für ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn das so wäre, mache ich morgen eine Versicherung auf und versichere die Lufthansa für 300 Millionen, weil ich glaube, das ist ein gutes Geschäft.
Ja, das klingt so. Das klingt so. Nun weiß man aber bei den Airlines oft nicht mehr, was ich eigentlich bekomme, wenn ich es buche, oder? Also wenn ich jetzt ein Condor-Flug nach Griechenland buche im Sommer, weiß noch lange nicht, dass ich mit der Condor fliege. Es kann auch irgendein bulgarischer Ableger von irgendwas sein. Wie würde das geregelt werden? Also ist das an Start- und Landerechte gekoppelt? Oder wie
wahrscheinlich kann man das müsste man muss es an den Vertrag knüpfen. Das heißt, den Vertrag habe ich ja mit der Condor, egal wer tatsächlich der ausführende Luftfahrtführer ist. Zu der Anhörung heute fand ich total interessant, dieses Thema, dass zum Beispiel Airlines die Sachen gar nicht gehören oder dass Airlines erst kurzfristig entscheiden, mit wem sie fliegen. Ich habe jetzt ein paar Sachen gehabt, da haben wir einen Bericht drüber gemacht. Eurowings hat eine Fluggesellschaft eingesetzt, die heißt Air Tanker. Air Tanker ist ein britischer Airline, deren Hauptaugenmerk es ist, britische Soldaten in Kriegsgebiete zu fahren. Bordunterhaltung null. Also kein In-Flight-Entertainment, null. Essen, Trinken, es gab einen Servicegang und ich habe die Fotos davon gesehen. So stelle ich mir ein britisches Straflager vor.
Frankfurt, Havanna,
Ja, und die haben das auf der Strecke in die Karibik genommen. Okay. Ja, und da haben die Leute irgendwie 600 Euro mehr bezahlt für Comfort Class. Und dann hieß es, Comfort Class haben wir nicht.
Okay, gibt's also in der Comfort Class sind Sitze. Und in der,
so genau, ungefähr. Ja. So. Aber dieses Wissen darum war überhaupt nicht vorhanden. Auch bei vielen der Leute, die dann sagten, als bei einem Reiseveranstalter weiß der Kunde ja nicht, mit welcher Airline er fliegt. Sorry, typischerweise weiß der Kunde das, weil es ein Verkaufsargument ist. Also die wirklich blind buchen ist selten. Und sowas, also, er hat mich überrascht, dass diese tagtägliche Praxis, ich hau irgendein Gerät da rein, was ich immer gerade am Markt kriegen kann, überhaupt nicht bekannt war.
Ja, das ist, können sich wahrscheinlich Leute, die nicht mehr regelmäßig fliegen, also pauschal buchen oder ähnliches, gar nicht unbedingt vorstellen. Aber es ist natürlich auch ein Phänomen, das in den letzten 2-3 Jahren extrem gewachsen ist.
Klar.
Diese Airline-Tauscherei.
Weil die Kapazitäten raus haben.
Genau, weil die Kapazitäten, Berlin-Marktaustritt und so weiter, plötzlich immer dazu führen, dass ich last minute noch irgendwo eine Airline dazu chartern muss oder ein Flugzeug chartern muss. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es den Vertriebschefs von großen Reisekonzernen oder auch kleineren Veranstaltern besonders gut gefällt, dass sie sich ständig auf dem Markt umschauen müssen, wo noch irgendwo Sitze in irgendein wichtiges Zielgebiet zur Verfügung stehen.
Mit Sicherheit nicht, weil zum Teil gibt es die Sitze ja auch gar nicht. Zum Teil haben wir eine Symbiose im Zielgebiet von einem Hotel und von einer Airline, die dahin fliegt. Das war eine Zeit lang in Portugal so in bestimmten Gegenden, das ist in Zypern so in bestimmten Gegenden. Wenn wir keine Möglichkeit haben, die Kunden dahin zu bekommen, dann verhungert mein Hotel vor Ort. Wenn mein Hotel vor Ort verhungert, dann verliere ich Geld. Dann muss ich das abschreiben. Dann ist aber auch die ganze Region drumherum am Ende, weil vielleicht war das der größte Arbeitgeber. Und das sind natürlich alles Konsequenzen, die sich daran anknüpfen. Und ein bisschen genauer hinzugucken bei den Airlines würde vielleicht auch helfen, dass vielleicht manche, hört sich jetzt hart an, aber vielleicht manche auch früher pleite machen. Das ist dann traurig. Aber für die Kunden und auch für den Veranstalter ist es wahrscheinlich besser, wenn die Air Berlin vor 10 Jahren pleite gemacht hätte, weil dann wäre viel an Schaden und an Mist erspart geblieben, weil man das Ding so lange betrieben hat, wie es irgendwo ging.
Mit Staatskosten?
Mit
Staatshilfen.
Was wäre die Alternative gewesen?
Ja, klar.
Ja, wenn Air Berlin das Geld nicht bekommen hätte und die hätten ein hartes Grounding hingelegt. Jetzt rechnen wir, haben gerade über Schauinsland gesprochen und Germania. So, jetzt gucke ich mir mal die Anzahl der Paxe an bei Air Berlin, die Zeit, in der die Pleite gemacht haben, und versuche jetzt mal nachzuvollziehen, wie viele von den Paxen bei Reiseveranstaltern waren. Und wenn man sich die Zahl ausrechnet, dann hätte es durchaus sein können, dass eine ungebremste, harte Air Berlin-Pleite dazu geführt hätte, dass auch möglicherweise einzelne Veranstalter, also zumindest mal wackelig gewesen wären. Einfach weil die Zahlen so sind. So, das heißt, letztlich hatte die Bundesregierung ja gar keine andere Möglichkeit. Es ging ja nicht nur um die Leute, die da standen, die taten denen auch leid, fein, aber kann man, glaube ich, ganz gut, können Politiker ganz gut mit umgehen, dass Einzelne ein hartes Schicksal haben. Aber dass dann so eine Kettenreaktion eingetreten wäre und 2, 3, 4 Veranstalter in die Grütze gegangen wären wegen Air Berlin, kurz vor einer Wahl.
Nee. Wäre nicht so unbedingt gut gewesen. Nee.
Hat hätte so schon funktioniert, ja.
Und gibt es ja im Markt so Produkte, die entstanden sind aus dem Need, diesen ganzen Airline-Pleiten, Marktaustritten zu begegnen. Eigene Versicherungskonzepte, die irgendwie dir Kunden vorschlagen, wir sichern deine Gelder
ohne Hilfe. Übrigens, witzigerweise haben die heute berichtet, die Sachverständigen, dass einer der Anbieter, ich weiß jetzt nicht wer, es wurde kein Name genannt, einer der Anbieter eines solchen Versicherungspakets wohl alle Sachverständigen in diesem Ausschuss angeschrieben hat und darauf hingewiesen hat, es gäbe ja eine schicke Lösung, nämlich sein Produkt, und das sollte man doch vielleicht mal einfach einstellen und sich darum klar machen, dass es eine Lösung für das Problem gäbe. Und er fände das jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man das positiv erwähnen würde.
Könnte man ja mal als Best Practice Marketing Aktion prämieren, so eine Geschichte. Ne? Dass es da,
ich weiß nicht, wer es war.
Interessanter Platz übrigens, es war im Bundestag. Ne?
Er war im Bundestag, ja, im Paul-Löbe-Haus. Ja,
durchaus ein interessantes Podium für eine Marketingaktion, auf jeden Fall. Immer. Interessant, ja, finde ich durchaus spannend. Das heißt, solche Sachen würden dann reduziert werden, oder?
Naja, wahrscheinlich gäbe es für die keinen Markt mehr, jedenfalls nicht für das. Diese Produkte sind ja nie reine Fluginsolvenzversicherung, sondern da sind ja noch andere Sachen dabei. Aber ein Baustein würde rausfallen. Nur Ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass diese ganzen freiwilligen Versicherungsleistungen, der ganze Kram, nicht wirklich gut funktioniert. Ich meine, das wissen wir alle, ja, dass die Zahlen bei Reiserücktrittskostenversicherung, seitdem man den Krieg nicht mehr voreinstellen darf und auch nicht mehr ganz so schlimme Bilder zeigen darf, jedenfalls nicht mehr so sind, wie sie früher waren, als man den Klick noch machen durfte.
Okay.
So, das heißt, natürlich werden die Kunden in der Situation, dass ich, es ist auch irgendwie total blödsinnig, weil wenn ich bei einer Airline buche, gehe ich davon aus, dass die okay ist. Und jetzt fragt diese Airline mich, aber wenn ich pleite mache, willst du abgesichert sein? Das ist so ähnlich, als wenn du zu einem Arzt gehst und er sagt dir kurz vor der OP, falls ich Scheiße baue, hier ist noch mal eine extra Haftpflichtversicherung.
Willst du eine Na gut, eine Versicherung ist ja immer ein Geschäft mit einer Angst.
Aber, ja, aber
natürlich ist, eigentlich ist es ja viel besser, den Consumern keine Angst zu machen und keine Angst irgendwie noch zusätzlich zu säen.
Und manchmal will der Verbraucher keine Angst haben.
Nein, natürlich nicht. Gerade beim Fliegen.
Eben. Na? Und das ist ja der Punkt. Der Verbraucher würde ja nie sich selbst wenn er Ängste hätte, würde er noch nicht sagen, es kann sein, dass die Airline, die ich gerade ausgesucht habe, die könnte pleite machen. Also das heißt, mein Hotel ist weg, ich muss das meinen Kindern erklären, dass wir nicht fliegen können. So, das würdest du dir niemals eingestehen. So, darum glaube ich, also ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, man könnte das mal aus Marktforschungsgründen psychologisch beleuchten, ob tatsächlich in dem Moment überhaupt ein Kunde gewillt ist, diesen Haken zu setzen für eine Versicherung, weil er seine eigene Kaufentscheidung in Frage stellt. Und das will ich in dem Moment nicht. Und ich will davon träumen, dass ich glücklich da ankomme und abends am Pool sitze und einen Gin Tonic trinke.
Das ist ja letztendlich auch das, was Reiseverkäufer machen,
ja,
nämlich dieses positive Gefühl zu vermitteln,
genau,
und das down zu graden mit, naja, aber es könnte das passieren und das eben passieren. Aber da habe ich natürlich auch was für Sie. Das ist so ein bisschen so, als ob ich zum Wellness gehe und aber die ganze Zeit nur Prothesen präsentiert,
genau,
bekomme. Ne? Ist
genau
jetzt nicht unbedingt die, ja, großartige, ja, Lösung. Besseres Beispiel ist mir nicht gerade eingefallen. Bisschen off topic, vielleicht eine Sache aus aktuellem Anlass. Würdest du heute noch Boeing-Aktien kaufen?
Also sagen wir mal so, ich habe mal überlegt, ob ich rauskriege, wer die, okay, das ist jetzt sehr zynisch, aber Anwälte sind so. Ich habe mal rausgeredet, ob ich rauskriegen kann, wer die fünf Deutschen sind und ob man nicht in den USA schon mal klagt.
Ich bin mir sicher, die Bild weiß es.
Also ich würde mal sagen, das könnte hart werden. Ich habe jetzt gerade im Taxi hierhin die Nachricht gesehen, dass auch in den USA gegroundet ist. Kanada ist gegroundet.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt so clever war zu sagen, und by the way, wir machen ein Software-Update, aber die Software ist eigentlich in Ordnung. Also, sagen wir mal so, ich glaube, Airbus zu kaufen ist sicherlich sinnvoller.
Ja, denke ich wahrscheinlich auch, obwohl der A380 auch nicht mehr fliegen wird. Irgendwann.
Nee, aber der A320neo als Konkurrenzprodukt zu der 737, ich meine, eine bessere Verkaufsargument hätte sich Airbus nie ausdenken, ja, können. Ja, das ist das Beste, was dem passieren kann, zu sagen, hier, unser Ding ist safe. Ihr könnt damit fliegen.
Bringt mich dazu, mal wieder einen Filmtipp loszuwerden. The Aviator mit Leo DiCaprio. Ganz spannende Geschichte aus der Zeit der Entstehung der zivilen, ja, Luftfahrt. Und wo man einfach auch ganz gut sieht, mit welch harten Bandagen damals gekämpft wurde. Und wo tatsächlich auch so eine Sachen, zwei unterschiedliche Hersteller leben tatsächlich auch, ja, von den Rückschlägen der anderen. Ein ganz spannendes Thema. Vielleicht noch ein spannendes Thema hinten dran. Kurze Werbung zum Thema XBTV. Im Streaming-Portal für Touristiker. Auch dort möchte ich demnächst mal Hanjo Vogel vor der Kamera haben. Was mich dazu bringt, du bist ja ohnehin schon Filmstar, oder?
Ja, ja, ich bin nicht Filmstar, aber ich bin ab und zu derjenige, der in 30 Sekunden Dinge erklären kann und darum im WDR und der ARD und bei NTV was sagen darf.
Wo ist eigentlich schöner, vor der Kamera oder vor dem Gericht?
Ehrlich gesagt vor Gericht, weil ich das gelernt habe. Und vor der Kamera ist es nur erstaunlich, wie tatsächlich schwierig das doch ist, was ich mir nie klar gemacht habe, bevor ich damit angefangen habe, dass es echt schwierig ist, das sauber rüberzubringen und nicht krauslig zu wirken im Fernsehen.
Und vor der Kamera kriegst du keinen Applaus, das ist auch natürlich, vor Gericht, ich weiß nicht, wie oft man da Applaus
kriegt. Vor Gericht kriegt man auch keinen Applaus, bist du bisschen nur froh, wenn du keine Schläge bekommst.
Alles klar. In diesem Sinne, danke für dieses Gespräch, für diese recht spontane Episode für den Travelholics Podcast. Danke allen fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Episode. Danke, Hanjo.
Danke, Roman.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.